die vorgestern und gestern noch nicht unsere Gäste waren, und möchte Ihnen den Einstieg erleichtern, indem ich sage, was im Vorbereiten sage, was jetzt folgen wird. Und zwar haben wir in den vorangegangenen Tagen die Bhagavad Gita kapitelweise durchgenommen, sodass man ein gewisses Verständnis davon haben kann, was in den Kapiteln drinsteht. Normalerweise lesen wir abends ja nur immer ein Vers vor und da haben dann die Erläuterung. Und so entgeht uns ein wenig, wie Krishna eigentlich diese Vermittlung des Wissens aufbaut. Ali Sheikh, wenn du mir mal ein Notizding da geben kannst. Dann. So, heute nun lesen wir das siebte Kapitel. Das siebte Kapitel ist beschrieben worden als, ganz schnell, hier haben wir schon, Gyan und Vigyan Yoga. Gyan heißt theoretisches Wissen und Vigyan heißt so viel wie verwirklichtes Wissen. Wir werden also im siebten Kapitel eine Übersicht bekommen von vielen wissenswerten Dingen und am Ende sogar einen Hinweis bekommen, wie wir diese wissenswerten Dinge auch in unserem eigenen Leben verwirklichen können. Es gibt im siebten Kapitel 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Abschnitte. Genau das ist intelligent, wenn man sich eine Gita nimmt. Der erste Abschnitt, im ersten Abschnitt geht es darum, Krishna vollständig zu erkennen. Nun, zu Krishna gehören eine ganze Menge von Dingen, die wir mal am besten jetzt direkt aus dem Sang in der Übersetzung hören. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach, das ist der erste Vers. Höre nun, O Sohn Pritas, damit ist Arjuna gemeint, wie du mich frei von allen Zweifeln vollständig erkennen kannst, indem du völlig über mich bewusst und den Geist auf mich gerichtet Yoga praktizierst. Es ist interessant anzumerken, dass dieser erste Vers des siebten Kapitels der Vers ist, über den Srila Prabhupada am meisten gesprochen hat. Von all den Versen, über den Prabhupada während seines Wirkens im Westen gesprochen hat, ist dieser erste Vers des siebten Kapitels derjenige, der am meisten zur Geltung kommt. Warum? Nur, kann man sich fragen. Nun, weil in diesem Vers Krishna darauf hinweist, dass man ihn völlig verstehen kann, frei von allen Zweifeln, während man sich im Bhakti-Yoga beschäftigt. Man kann praktisch zur völligen Gottesverwirklichung kommen. Und Prabhupada hat da also ständig drüber gesprochen. Wer die Erläuterung von diesem Vers für sich zu Hause durchlesen möchte, sei an dieser Stelle ermutigt. Also 7.1 ist dieser Schluck. Nun, wir lesen aber hier nur weiter. Ich werde dir nun dieses phänomenale und numinöse Wissen in seiner ganzen Fülle erklären. Und wenn du es verstanden hast, wird es für dich nichts mehr zu erkennen geben. Was ist phänomenales Wissen? Wer kann uns hier helfen? Was meinst du? Ja, und numinöses Wissen? Bisschen schwierig, ne? Nein, das ist numerisch. Numerisch bezieht sich mit Zahlen. Numinos, ich habe selber mal nachgelesen, das ist nicht so einfach. Es ist, das Sanskrit-Wort hier ist Vijnanam und heißt verwirklichtes Wissen. Seht mal, verwirklichtes Wissen ist etwas, was nicht... Um ein Beispiel zu geben. wir mögen vielleicht theoretisch wissen, wie man kocht, aber erst durch die Praxis wird dieses theoretische Wissen eine lebendige Art und einen lebendigen Charakter kriegen. Oder jemand macht theoretisch Wissen, wenn er angegriffen wird, dann muss er ins private Teil treten. Das macht ein theoretisches Wissen bleiben, nicht? Aber wenn er sich mal in dieser Kampfkunst geübt hat, ich sage das, weil wir hier zwei absolut den Meister in der Kampfkunst haben, Bhakta Ali und Bhakta Theo. Wenn man selber ein Wissen angewandt hat und es in der Praxis realisiert hat, ist das etwas völlig anderes. Oder ein Beispiel für phänomenales Wissen. Ich mache euch mit Hilfe eines Neckermann Reisekataloges einen Sonnenuntergang beschreiben. Wenn ihr ihn aber mal sieht, wie sich die Sonne im Firmament ausblutet und Farbeimer von Rot über den Horizont schütten lässt, nicht? Dann habt ihr eine ganz andere Art von Wissen erlangt. Dies ist Vijnanam. So, ich werde dir nun dieses phänomenale und numinöse Wissen in seiner ganzen Fülle erklären. Also Krishna wird wahrscheinlich erstmal, so kann man das verstehen, über diese Welt sprechen und dann wird er über die spirituelle Natur sprechen. Und wenn du das verstanden hast, wird es für dich nichts mehr zu erkennen geben. Also lasst uns mal sehen, wie es uns geht, nachdem wir die siebte Kapitel durchgenommen haben, ob es da noch etwas gibt, was wir zu erkennen haben. Wir müssen jetzt mal genauestens aufpassen. Zunächst einmal geht Krishna jetzt in dem nächsten Vers darauf ein, dass es nicht jedermanns Sache ist, sich mit diesem Wissen zu beschäftigen. Er sagt, unter vielen Tausenden von Menschen bemüht sich vielleicht einer um Vollkommenheit und von denen, die die Vollkommenheit erreicht haben, kennt kaum einer mich in Wahrheit. Man könnte sagen, unter vielen Tausenden von Berlinern kommt vielleicht einer am Mittwochabend zum der Gita-Vorlesung. Nur unter denjenigen, die hierher kommen, wie viel da kennen Krishna in Wahrheit? Das ist die Frage, die ich hier nicht beantworten möchte. So, im Vers 4 geht es dann weiter. Krishna spricht jetzt, nachdem Krishna diesen Vorspann gegeben hat, wo Arjuna sagt, er wollte ihm nun über materielle und spirituelle Energien berichten, hat er nur nochmal erklärt, dass derjenige, der wirklich transzendentales Wissen erwerbt und Krishna tatsächlich erkannt hat, ein sehr rarer Mensch ist. Jetzt in den nächsten Versen tut Krishna uns darauf hinweisen, was er jetzt genau mit phänomenalen Wissen meint, was er mit materiellem Wissen meint. Es heißt hier, Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther, Geist, Intelligenz und falsches Ego. All diese acht Elemente bilden zusammen meine abgesonderten materiellen Energien. Schaut euch bitte an, alles, was wir im Augenblick wahrnehmen können, was wir registrieren können, ist Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Das sind fünf grobe materielle Elemente. Euer Körper befindet sich zu einem großen Teil aus Erde, Wasser, Feuer. Innen drin, im Magen zum Beispiel, ist viel Luft, in der Lunge auch. Und dann gibt es den Raum, in dem selbst die Luft drin ist. Das sind grobstoffliche Elemente. Es gibt darüber hinaus jedoch noch drei feinstoffliche Elemente. Theo, kannst du uns sagen, was die drei feinstofflichen Elemente sind? Keine Ahnung. Wer hat die Ahnung? Geist. Intelligenz und falsches Ego. Das ist etwas, was man jetzt nicht so leicht sehen kann. Ich kann zum Beispiel sehen von meinem Sitz hier außen, wenn jemand des Geist abweicht. Das kann man noch feststellen. Aber die Intelligenz ist viel schwieriger festzustellen. Man muss bisweilen einen Menschen ein ganzes Leben lang studieren, um zu sehen, ob und wie viel Intelligenz er hat. Und falsches Ego sieht man meistens erst dann, wenn man einem Menschen ziemlich nahe tritt und mit ihm in einem engeren Lebensbereich lebt. Dann kann man sehen, wie das Ahankara aufwirkt. So, diese 8 Elemente, sowohl die 3 feinstofflichen, wie auch die 5 grobstofflichen, beschreibt Krishna als eine abgesonderte materielle Energie. Diese Welt ist auch Krishnas Welt, aber sie ist abgesondert. Es ist genauso wie wenn ich ein Tonbandgerät bespiele und ein Tonband bespiele und es 500 Kilometer von hier irgendwo hinschicke, dann werden die Leute dort Satchinandan Swami hören. Sie werden jedoch nicht seinen Körper sehen und sein Lachen. Und so weiter und so fort. Es ist nur eine abgesonderte Energie. So ist auch diese materielle Welt sicherlich Krishnas Energie. Wir können Krishna wahrnehmen durch diese Welt. Aber diese Welt ist völlig abgesondert von Krishna, getrennt von ihm. Das ist also Krishnas erster Punkt über das materielle Wissen. Er geht dann weiter. Neben dieser niederen Energie, o starkarmiger Arjuna, gibt es eine andere Energie. Meine höhere Energie. Welche die Lebewesen umfasst, die die Reichtümer der materiellen, niederen Natur ausbeuten. Die spirituelle Seele ist in Gefängnissen, das ist jetzt eine eher negative Beschreibung, aus Kostümen, sagen wir mal, aus Kleidungsstücken, aus materieller Energie, nämlich den Körper, enthalten, und es ist dem Lebewesen zu verdanken, dass diese Konglomerat, diese Zusammenfügung aus materiellen Energien überhaupt in Aktion sind. Würde die Seele aus der materiellen Welt herausgehen, so würden alle Körper zusammenfallen, tot werden und so weiter. Stellt euch bitte mal vor, Shakespeare sagte, und das ist sehr gut erklärt, this world as a tale told by an idiot with much sound and fury signifying nothing. Diese Welt ist ein Märchen, erzählt von einem Idioten mit viel Krach und Wut, was nichts zu bedeuten hat. Damit meinte er, ich weiß nicht, ob er es meinte, also ich meine das jetzt mal, man hat ihn nicht getroffen und man muss vorsichtig sein, dass man Bhakta William nicht hier zu hohe spirituelle Verwirklichung unterstellt. Was man aber daraus sehr leicht verstehen können, ist dieser philosophische Zusammenhang, den Krishna in der Gita macht, dass letztendlich diese ganze Welt ja nur funktioniert aufgrund der Präsenz der Seele, die aufgrund des falschen Egos, nämlich sich zu identifizieren mit materiellen Umständen und einem materiellen Körper, betrieben wird, diese ganze Sache. Das ist also interessant. Für all die enttäuschten Liebhaber, für all diejenigen, die gerade einen Verlust ihres gesamten Vermögens haben, es mag ein Banksturz, ein Dollarsturz aufgetreten sein, all dies hat nichts zu bedeuten für die ewige spirituelle Seele, existiert jedoch deswegen, weil die spirituelle Seele im falschen Ego diese Dinge aufrechterhält. So, neben der Erde, den Wasser, Feuer, Luft, Äther, Geist, Intelligenz und falschen Egos, Ego, was Krishnas materielle, abgesonderte Energie ist, existiert auch Krishnas spirituelle Energie. Alles, was wir in dieser Welt sehen können, ist eine Kombination aus dieser spirituellen Energie, der Seele, und der materiellen Energie von Krishna. Das war Krishnas nächster Punkt. Dann gehen wir weiter. Alle erschaffenen Wesen haben ihren Ursprung in diesen beiden Naturen. Wisse von allem, was materiell und was spirituell ist in dieser Welt. bin ich sowohl der Ursprung als auch die Auflösung. Krishna erzählt hier also, was er mit der materiellen und der spirituellen Energie zu tun hat. Er ist nämlich der Ursprung von beiden. O Eroberer von Reichtum, es gibt keine Wahrheit über mir. Alles ruht auf mir wie Perlen auf einer Schnur. Hier seht ihr Perlen auf einer Schnur. Angenommen, ich würde jetzt zu viel Prasadam essen, was mir mal wirklich gut tun würde, weil ich jetzt schon seit 3 Tagen hungern muss hier in Berlin. Dann würde der Hals so dick werden, was auch mal gut wäre, dass die Schnur sprengen würde. Und aufgrund dieser Veränderung in meiner Bekleidung würde die Perlen durcheinander kippen und verstreut über den Boden kullern. So, genauso wie die unsichtbare Schnur, die ihr alle nicht wahrnehmen könnt, die Grundlage sind für all die Perlen hier auf meiner Halskette, so ist auch Krishna, den man nicht durch materiell bedeckte Augen wahrnehmen kann, ist Krishna die Grundlage oder die Existenzgrundlage von allem. So, als Ursprung der materiellen wie auch der spirituellen Energie ist er die Basis von einfach allem. Das war jetzt also der erste Abschnitt des 7. Kapitels. Habt ihr ganz kurz zu diesen Abschnitten, zu diesem Abschnitt eine Frage, etwas, was euch nicht klar ist? Wir gehen sonst nämlich schnell weiter zum nächsten Abschnitt. Ich glaube, es ist klar. Nun, der nächste Abschnitt beschreibt, wie Sri Krishna das aktive Prinzip hinter allem ist. Alles, was ihr sehen könnt, alles, was ihr erfahren könnt, ist dadurch möglich, dass Krishna dahinter steckt. Er sagt im 8. Vers des 7. Kapitels, O Sohn Kuntis, ich bin der Geschmack des Wassers, das Licht der Sonne und des Mondes und die Silbe Om in den vedischen Mantras. Ich bin der Klang im Äther und die Fähigkeit im Menschen. In diesem Vers wird also immer die Essenz einer Sache beschrieben. Was wäre ein Wasser ohne seine Eigenschaft? Was wäre die Sonne und der Mond ohne das Licht? Was wären die vedischen Mantren ohne Om, diese Klangschwingung, die Krishna repräsentiert? Was wäre Äther, wenn da kein Klang drin wäre und wenn man nicht sprechen könnte? Und was wäre ein Mensch ohne eine Fähigkeit? Wäre ja wie ein Stein. So, Krishna sagt, von dieser Dinge, die bin ich. Im 9. Vers geht es weiter. Ich bin der ursprüngliche Duft der Erde. Und ich bin die Hitze im Feuer. Ich bin das Leben in allem Lebendigen. Und ich bin die Entsagung der Asketen. Das ist einfach so klar, dass wir da nicht drüber weitersprechen müssen. Es geht ein bisschen weiter noch. O Sohn Pritas, wisse, dass ich der ursprüngliche Same alles Existierenden, die Intelligenz der Intelligenten und die Macht aller mächtigen Menschen bin. Ich bin die Stärke der Starken, frei von Leidenschaft und Verlangen. Und ich bin die Sexualität, die nicht im Widerspruch zu den religiösen Prinzipien steht, o Herr der Bharatas. So, nachdem Krishna uns klar gemacht hat, erstmal, was er ist, dass er die Grundlage von sowohl materiellen wie auch spirituellen Energien ist, und nachdem er uns ein paar Punkte aufgezählt hat, wie wir ihn überall als aktives Prinzip verstehen können, kommt er zu einem ganz wichtigen Punkt. Ein Punkt, der eigentlich von allergrößter Wichtigkeit für uns hier in diesem Abend in Berlin ist. Er erzählt uns nämlich, er macht uns klar, was uns daran hindert, Krishna klar zu verstehen. Ich kann mich deutlich erinnern, 1964, 74, es war in Stockholm, und wir hatten den ganzen Tag Kirtan dort gemacht, also in den Straßen gesungen und getanzt und viele Leute eingeladen, Srila Prabhupada zu treffen. Srila Prabhupada gab damals in einem Museum einen Vortrag und der Saal füllte sich an und füllte sich an und da waren plötzlich schließlich so viele Leute da. Ich war zum Bersten voll, ich wollte nach vorne gehen, aber ich konnte mich nicht durchkämpfen. So viele dieser Leute, die da waren, nicht viele, einige dieser Leute waren Trinker durch den Social Welfare State, den sozialen Wohlfahrtsstaat. In Schweden gibt es fast erträglicher, einfach nichts zu tun und von der sozialen Fürsorge zu arbeiten, als zu arbeiten und so viel Steuern zu bezahlen. So, da gab es viele dieser Leute. Und Prabhupada saß jetzt also da und wollte diese Leute erheben im Krishna-Bewusstsein. Und er sagte, selbst wenn du ein Trinker bist, kannst du an Krishna denken, indem du verstehst, dass das aktive Prinzip im Wein, das einmal Geschmack und dass der Sudel, sagt man, oder der Rausch, dass das aktive Prinzip im Wein Krishna ist. Wenn du also Wein trinkst, sagt er, und meinte damit einen bestimmten Kreis seiner Zuhörer, die Venus nämlich, wenn ihr Wein trinkt, denkt einfach, das, was mich so angehaftet werden lässt an den Wein, das ist Krishna. Und so wird der erste Schritt in eurem Krishna-Bewusstsein entstehen. So, diese Leute werden natürlich Schwierigkeiten haben, Krishna zu verstehen, weil sie kontrolliert werden von bestimmten materiellen Einflüssen, die ihre Sicht bedeckt. Und hierüber spricht Krishna nun. Er sagt in Text 12, wisse, dass alle Daseinsstufen, seien sie in Tugend, Leidenschaft oder Unwissenheit, eine Manifestation meiner Energie sind. In gewissem Sinne bin ich alles, doch ich bin unabhängig. Ich stehe nicht unter dem Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Im Gegenteil, sie sind in mir. Und dann, getäuscht von den drei Erscheinungsweisen, Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit, kennt die gesamte Welt mich nicht, der ich über den Erscheinungsweisen stehe und unerschöpflich bin. Ich möchte euch kurz die drei Erscheinungsweisen vorstellen. Innerhalb der einen Erscheinungsweise ist man sehr aktiv. Man hat Ziele. Man arbeitet auf diese Ziele hin und ist auch sehr leidenschaftlich. Das nennt sich die Erscheinungsweise der Leidenschaft oder Rajagun. Ein Mensch in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ist jemand, der enttäuscht ist, der meistens vorher mal in der Erscheinungsweise der Leidenschaft aktiv war und dann festgestellt hat, mich haben die Früchte dieser Aktivitäten nicht zufriedengestellt. Solch ein Mensch ist depressiv, er neigt zu Schlaf, er ist faul und seine Entschlossenheit geht niemals über Träume hinweg. Solch ein Mensch macht sich beispielsweise auch vornehm, im Krishna-Bewusstsein ein Revolutionär zu werden, ein Spiritualist. Aber wenn er dann der Berliner Alltagsluft ausgesetzt wird, dann merkt er, wie er hoffnungslos angehaftet ist zu Weinflaschen, zu unbedeutenden Aktivitäten wie Mensch ärgere dich nicht spielen oder auch alle Türken in Berlin anrufen oder das weiß ich nicht alles, was man da so macht in der Erscheinungsweise der Unwissenheit, nicht? Solch ein Mensch ist auch sehr angezogen zu Drogen, also Passivität könnte man sagen. Dann die Erscheinungsweise der Tugend ist ein Zustand, der sich sehr gut, der ein Sprungbrett bilden kann für spirituelles Leben. Solch ein Mensch ist ausgeglichen, sehr glücklich, rein im Geiste, ihm macht nichts aus, wenn er mit Unwissenden oder mit leidenschaftlichen Menschen zusammen ist. Er ist ausgelassen, falls ich das noch nicht erwähnt hatte, und ausgesprochen glücklich. Nun, in diesen drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur gibt es jeweils verschiedene Hindernisse. Ich glaube, derjenige, der in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ist, hier ist es offensichtlich, dass er sehr behindert ist, zum spirituellen Leben zu kommen. Derjenigen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft auch. Er würde in diesen Raum hineinkommen und sagen, wo ist denn hier das Fernsehen? Das ist doch uninteressant, einem Monologen zuzuhören. Nicht? Und derjenige in der Erscheinungsweise der Tugend oder Reinheit, hier macht ihr euch Fragen, was sein Hindernis ist. Sein Hindernis ist, dass er sich für zu wohlig und zu glücklich sieht, um diesem materiellen Leben tatsächlich den Rücken zu kehren. So, alles, was ihr seht, ob es nun Menschen sind, die in unterschiedlichen Erscheinungsweisen stehen, oder ob es Dinge sind wie Tiere, alles wird kontrolliert von diesen Erscheinungsweisen. Der Affe wird, das Faultier, besser so, wird sehr von der Erscheinungsweise der Unwissenheit berührt. Der schläft nur so. Der Affe ist in der Erscheinungsweise der Unwissenheit und Leidenschaft. Der Gepard ist in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Und die Kuh ist in der Erscheinungsweise der Tugend oder Reinheit. Wenn sie nicht geschlachtet wird, also so ein glückliches, bonniges Kuhwesen, nicht? Bäume sind in verschiedenen Erscheinungsweisen. Ich weiß nur von der Tollkirsche, dass sie in der Erscheinungsweise der Leidenschaft ist. Die Tanne ist in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Ich kann euch jetzt da nicht so einen guten Abriss geben. Und wir brauchen ja auch nicht Chimeks Tierleben hier durchzumachen. Aber ich glaube, der Punkt ist klar. Alles, was wir sehen, auch verschiedene Stufen, das sagen wir mal Existenzstufen, zum Beispiel die der Bewegung, das ist, wird durch die Erscheinungsweise der Leidenschaft berührt, oder die des Aufbaues, besser so, die des Zerfalls, das ist Unwissenheit, und die der Erhaltung, das ist die Erscheinungsweise der Tugend oder Reinheit. So, Krishna sagt, alles ist unter diesen Marionettenfäden, jeder ist kontrolliert. Und das ist praktisch die Essenz der Psychologie. Jeder ist durch bestimmte psychische Dinge kontrolliert. Nun macht Krishna im 14. Vers einen interessanten Punkt. Er sagt, diese meine göttliche Energie, die aus den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur besteht, ist sehr schwer zu überwinden. Aber diejenigen, die sich mir hingegeben haben, können sie sehr leicht hinter sich lassen. Gut. Ich darf euch das nochmal zusammenfassen, was wir eben durchgenommen haben. Alle Aktivitäten in der materiellen Welt werden kontrolliert durch die drei Erscheinungsweisen der Natur. Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit. Obwohl diese Erscheinungsweisen von Krishna ausgehen, ist er doch unabhängig und steht über ihnen. Getäuscht von den drei Erscheinungsweisen weiß niemand Krishna, kennt niemand Krishna. Doch diejenigen, die sich Krishna hingeben, gehen auch über diese Erscheinungsweisen hinweg. Dieser Punkt ist sehr wichtig. Habt ihr euch manchmal gefragt, warum ihr euch so verhaltet, wie ihr euch verhaltet? Habt ihr manchmal euch Gedanken darüber gemacht, was euer Leben beeinflusst? Ich glaube, viele von uns haben sich Gedanken darüber gemacht. Aber wenigen ist es gelungen, die Mechanismen, durch die sie kontrolliert werden, zu durchschauen und noch wichtiger als zu durchschauen, zu verändern. Wenn ihr zum Beispiel euch zankt und euch sehr aufregt über bestimmte Dinge, so fallt ihr in ein Loch, das Leidenschaftsloch. Oder wenn ihr einfach sehr lustlos werdet, sehr depressiv, traurig und einfach keine Motivation mehr verspürt für irgendetwas, etwas, was sehr leicht in Berlin auftritt, eine absolute der Tamaschleier, so kann man sagen, dann seid ihr in der Tamagun oder der Unwissenheit. Ihr seid während des Tages ständig diesen Erscheinungsweisen ausgesetzt. Wenn wir schlafen, sind wir in Unwissenheit. Wenn wir uns dann aufrappeln morgens, kommen wir langsam in die Erscheinungsweise der Leidenschaft. Und wenn wir dann im Schlachtensee spazieren gehen oder in den Grunewaldpark oder einfach mal sagen, Berlin, Berlin, du kannst mich mal. Und dann eine Art Glück verspüren, wenn wir es schaffen, in eine ausgewogene Stimmung hineinzukommen, sind wir in der Erscheinungsweise der Tugend. Diese Erscheinungsweisen wandeln sich ständig an und jeder einzelne von ihnen, von uns, er ist ein Spielball innerhalb dieser Erscheinungsweisen, so lange, bis er sich Krishna hingibt und diese Erscheinungsweisen hinter sich lässt. Das ist das Geheimnis. Schön, nicht? So, wir nähern uns dem vierten Teil, das geht ja sehr schnell, des siebten Kapitels. Es geht jetzt um diejenigen, die sich Krishna hingeben. Was sind das für Leute? Wie sehen die aus? Aus welchem Hintergrund kommen die? Eine Frage, die Soziologen beschäftigt. Nun, Krishna macht es sehr interessant. Ich finde einfach hier einen liebenswerten Aspekt in der Bhagavad Gita. Er hat jetzt also gesprochen, wie alle durch die drei und alle und alles durch diese drei Erscheinungsweisen der Natur, diese unsichtbaren Schnüre kontrolliert werden. Und will jetzt also, da steuert jetzt darauf zu, die Leute zu beschreiben, die sich ihm hingeben, um diesen Drang, um dieser Kontrolle durch die Erscheinungsweisen der Natur zu entkommen. Vorher jedoch kommt jetzt ein Seitenhieb. Kommt jetzt einfach ein Punkt, der, wie soll ich mich ausdrücken, eine Gesellschaftskritik, hätte ich fast gesagt. Er spricht nämlich erst über diejenigen, die sich nicht Krishna hingeben. Er sagt, jene gottlosen Menschen, die abgestumpft und dumm sind, die die Niedrigsten der Menschheit sind, deren Wissen von Illusion gestohlen ist und die das atheistische Wesen von Dämonen haben, ergeben sich mir nicht. Also, die Bhagavad Gita ist wirklich kein Mellow-Yellow-Lied, nicht? Ein Himbeersaft. Philosophischer Himbeersaft, sondern ist Lava. So, mal sehen, ob das jetzt unsere Kehle runtergehen wird. Nämlich diese Arten derjenigen, die sich Krishna hingeben. Ich bin mal gespannt, vielleicht wird sich jemand auch hier wiedererkennen. O Bester unter den Bharatas, vier Arten frommer Menschen beginnen mir in Hingabe zu dienen. Der Notleidende, derjenige, der Reichtum begehrt, der Neugierige und derjenige, der nach Wissen vom Absoluten sucht. Von diesen ist derjenige, der in vollem Wissen gründet und der immer im reinen hingebungsvollen Dienst beschäftigt ist, der Beste. Denn ich bin ihm sehr lieb und er ist mir lieb. Dieser Vorzug liegt daran, dass diejenigen, die mit den erstgenannten Motiven kommen, das heißt der Notleidende, der Reichtum begehrt, der Neugierige, alle ein materielles Motiv haben. Wenn das erfüllt ist, wenden sie sich Krishna ab. Wie hier in Berlin sieht man es sehr oft, es gibt viele Neugierige, die zum Sonntagsfest kommen die mal so reinschnuppern und sagen, aha, ich war mal da bei den Krishnas. Die ganze Stadt spricht ja schon davon, dass jetzt weiß ich, was es ist. Und wenden sich ab. Oder es gibt die Notleidenden. Das heißt, solche, das sehen wir auch sehr oft hier in Berlin, die einfach irgendwas bedrückt. Sie sind ihre Sie kommen nicht klar in zwischenmenschlichen Beziehungen, das ist sehr oft. Oder sie sind völlig abgebracht und sie kommen in so einen asozialen Schwenk rein, nicht? Und werden stranden dann irgendwo zwischen Tempodrom und Kino, nicht? Und so weiter. Und auch solche, die Reichtum begehren, die kommen eigentlich nie hier in unseren Tempel. Das muss ich ehrlich sagen. Das sieht man hauptsächlich in Indien, wo Leute sich auf den Knien rutschen vor dem Altar und sagen, lieber Gott, gib mir ein schönes Weib mit einem tollen Auto und einem großen Bankkonto. Das gibt's hier leider, also was heißt hier, gibt's glücklicherweise nicht. Wir haben hier nur mit Notleidenden und Neugierden. Aber dann kommt manchmal jemand, der nach Wissen vom Absoluten sucht und jemand, der wirklich diese Qualifikation aufbringt. Das heißt, der wirklich wissen möchte, wer ist Gott? Was ist meine Beziehung zu Gott? Er wird weiter und weiter und weiter gehen, denn es gibt nichts, aber auch gar nichts, was ihn abhalten kann auf seiner spirituellen Suche. Er wird die materielle Welt letztendlich weiter, also weit zurücklegen, dass sie nur noch ein unbedeutendes Staubkörnchen ist. Für einen Transzendentalisten, ihr habt richtig gehört, ist diese materielle Welt mit ihren verlockenden Angeboten und dem ganzen Ablenkungsmanöver der Illusion nichts als ein unbedeutendes Staubkörnchen. Die Position Indras, das heißt der Kaiser des materiellen Universums, Indra kommt ihm vor, so unbedeutend wie ein Schuster. Was war noch? Mir sind jetzt die Analogien entfallen. Auf alle Fälle sieht man in all diesen Analogien, dass ein Devoti, der eine hohe Verwirklichung von Krishna hat, sich nicht mehr mit dem materiellen Leben abbegibt und der auch niemals wieder vom Krishna-Bewusstsein ablässt, weil es ihm nach der Suche oder weil es ihm um Wissen geht. Deswegen sagt Krishna hier, von diesen ist derjenige, der in vollem Wissen gründet und der immer im reinen hingebungsvollen Dienst beschäftigt ist, der Beste, denn ich bin ihm sehr lieb und er ist mir lieb. All diese Geweihten sind zweifellos edle Seelen, doch derjenige, der im Wissen über mich gründet, ist mir so lieb wie mein eigenes Selbst. Weil er in meinem transzendentalen Dienst tätig ist, ist es ihm sicher, dass er mich erreicht, das höchste und vollkommenste Ziel. Im Srimad Bhagavatam erklärt Krishna das weiter. Er sagt, die Gottgeweihten sind immer in meinem Herzen und ich bin immer im Herzen der Gottgeweihten. Der Gottgeweihte kennt nichts außer mir und auch ich kann den Gottgeweihten nicht vergessen. Zwischen mir und meinem rein Gottgeweihten besteht eine sehr innige Beziehung. Reine Gottgeweihte, die vollkommenes Wissen besitzen, sind niemals von der spirituellen Natur getrennt und daher sind sie mir sehr lieb. Es mag erscheinen, dass solche Gottgeweihten wie gewöhnliche Menschen innerhalb der materiellen Welt aussehen. Sie haben einen Körper und sie gehen auf Toilette und schlafen, aber im Grunde genommen sind diese Devotees mit Krishna verbunden und sind Krishnas Repräsentanten in dieser materiellen Welt. Praktisch, wir können, wenn wir eine Beziehung zu ihnen herstellen, eine Beziehung zu Krishna vorherstellen. So, solche Seelen sind natürlich sehr, sehr selten. Krishna drückt das hier aus. Wer nach vielen Geburten und Toten tatsächlich in Wissen gründet, ergibt sich mir, der weiß, dass ich die Ursache aller Ursachen und dass ich alles bin. Solch eine große Seele ist sehr selten. Es mag sein, dass manche von der kleinen Schar, die sich heute hier eingefunden haben, solche große Seelen sind, die für viele Geburten dieses Wissen kultiviert haben. Und obwohl sie in diesem Leben Bier getrunken haben und mit Pferden um die Wette gelaufen sind oder sich also mit illusionären Tätigkeiten beschäftigt haben, sind diese großen Seelen, die in diesem Leben zurück nach Hause, zurück in die spirituelle Welt gehen. Bei anderen mag es sein, dass sie aufgrund ihrer Weltzugewandtheit sich nochmal mit einem materiellen Leben beschäftigen und sich vielleicht völlig darin vertiefen. Dann aber in einem nächsten Leben dort weitermachen, wo sie in diesem aufgehört haben. So, das ist, denn es ist tatsächlich wahr, dass Krishna-Bewusstsein eine sehr seltene Sache ist, die man über eine längere Zeit kultivieren muss und erlangen muss. Nun, für uns, die wir hier im Krishna-Bewusstsein sind, und für all diejenigen meiner Zuhörer, die auch weiter Fortschritte im Krishna-Bewusstsein machen möchten, möchte ich einen Tipp geben von Srila Rupa Goswami. Kultiviert euer Krishna-Bewusstsein einfach so, wie ihr einen kleinen Samen ständig bewässert, in dem Verständnis, dass nach einer gewissen Zeit, auch wenn es jetzt noch nicht sichtbar ist, eine Pflanze daraus wächst. Oder anders, wenn ihr eine Krankheit habt, die euch zu schaffen macht, vielleicht Leberentzündung, dann nimmt man regelmäßig über einen Zeitraum von vielleicht 2 Wochen eine bestimmte heilkräftige Medizin, um dann nach einer gewissen Zeit das Ergebnis zu spüren, nämlich eine heile Leber. In analoger Weise muss man, um Krishna bewusst zu werden, schon einige Zeit einsetzen, eine gewisse Zeit einräumen, sodass man nach einiger Zeit dann den vollen Erfolg hat. Man darf nicht so fruchtbringend sein und so hektisch und so unkontrolliert im Geiste, dass man, wenn man nicht nach einem Tag oder nach 2 Wochen gleich ein deutliches Ergebnis sieht, dass man dann gleich aufhört. So, hiermit schließt Krishna den 4. Teil des 7. Kapitels ab. Ich darf nochmal zusammenfassen, was er ist. Unfromme Mudas, das sind dumme, eselshafte Menschen, sind jetzt nicht meine Worte, sondern Krishnas Worte. Naradamas, das sind die Niedrigsten unter den Menschen. Und Mayaya Paritagyanas, das heißt diejenigen, die deren Wissen gestohlen ist und die kontrolliert werden von verschiedenen Illusionen, solche Atheisten geben sich niemals Krishna hin. Schön gesagt, nicht? Also treffender geht es eigentlich nicht. 4 Arten von Menschen jedoch geben sich Krishna hin. Derjenige, der mit Not in den Taschen kommt, der nach Reichtum sucht, derjenige, der einfach nur neugierig ist, und der Gyani, das heißt jemand, der nach Wissen sucht. Obwohl diese 4 große Seelen sind, ist doch der Gyani, der sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, der Beste. Nur nach vielen Geburten hat der Gyani Krishna als die Ursache aller Ursachen realisiert und sich ihm hingegeben. Solch eine große Seele ist sehr selten. Nun, der letzte Teil, der letzte Abschnitt und damit auch das Ende der Vorlesung.
Sangitan-Bewegung uns begegnen. Indem wir uns die Sangitan-Bewegung uns begeben. Aber ich wollte jetzt zu einem anderen Punkt gehen. Damals in Nürnberg haben wir mit diesen verschiedenen Mayavadis gesprochen. Einer davon hat Verschiedenes geredet, zu denen die Dura Prabhu war auch dabei, wir ein bisschen zugehört haben und versucht zu predigen haben. Und zum Schluss, als nachher ich mit Vidura gesprochen habe, sagte Vidura, so near and yet so far, so nah und doch so weit, der Transcendental und der Verständnis, wer ist Gott. Als Balaram kam, persönlich kam Lord Balaram an, um zu besuchen, in der Versammlung bei den Heiligen von Naimisharanya. Rama Harshan Sutta saß auf den Vyasasan. Und er ist aber nicht aufgestanden, als Balaram kam. Was ist passiert? Nur Balaram auf sehr wunderbare Weise ließ Rama Harshan Sutta seinen kleinen Fehler mit seinem Leben bußen, indem er ihm einen Grashalm steckte. So ist er umgefallen. Zum großen Erschrecken von den allen Anwesen. Die hatten ihm nämlich versprochen, er kann so lange leben, wie er weiterspricht.
Wer eigentlich nun Krishna verwirklichen kann? Wie ihr euch vorstellen könnt, ist die Antwort einfach. Diejenigen können Krishna verwirklichen, nicht verwirren, die Devotees sind, Krishnas Geweihte sind. Im Vers 20 erklärt uns Krishna nun schon, also er hat da etwas vor, erstmal diejenigen, die sich nicht ihm hingeben, diejenigen, deren Intelligenz von materiellen Wünschen gestohlen wurde, ergeben sich Halbgöttern und folgen, jeder seiner eigenen Natur entsprechend, bestimmten Regeln und Vorschriften der Verehrung. Das sind also die Halbgötterverehrer, die damit materielle Wünsche erlangen möchten. Ich weile als Überseele im Herzen eines jeden. Sobald jemand den Wunsch hat, einen bestimmten Halbgott zu verehren, festige ich seinen Glauben, sodass er sich dieser bestimmten Gottheit hingeben kann. Es gibt zum Beispiel solche, die fangen an, Shiva zu verehren, mit dem ausgesuchten Wunsch, sehr wohlhabend und reich zu werden. So damit die das machen können, gibt Krishna ihnen die Intelligenz dazu. Dieser Punkt, den Krishna hier macht, lässt sich auch auf weiteres übertragen. Ich bin heute mit Divirata durch Berlin gefahren, eines meiner, wenn ich das Leben kennenlernen will, es gibt solche Phasen in meinem Leben, wo ich eine eher beobachtende Haltung eingehe, eine Lieblingstätigkeit, einfach nur Leute zu sehen. Und ich kam in kürzester Zeit auf verschiedenste Leute, da waren die kleinen Türkenkinder, die im Abfall spielten, dann sah ich eine rassige Mode, bewusste Frau, im schwarzen Minirock schnell sich mit dem Lippenstift nochmal schminken, um dann wahrscheinlich in irgendein Büro zu verschwinden und dort, sie stand da vor einem geschäftlichen Ereignis, glaube ich. Dann sah ich eine Frau, die der ging es wirklich nicht gut, die war total verzweifelt. Dann sah ich zwei Sandler mit Weinflaschen aus dem Gebüsch hervorbrechen. Die hatten da wohl gerade uriniert. Dann sah ich den Geschäftsmann, der seine Kassenbilanz machte. Und wie man das so sah, sah man, wie jeder einzelne dieser Menschen, bitte macht diese einfache Menschmeditation mal, völlig überzeugt war von dem, was er tat. Das fällt unglaublich auf, wie die in diesen kleinen Welten da leben. Und völlig, dann sah ich auch einen Spielsalon übrigens, da waren Leute, die saßen vor diesen, die standen vor diesen huschenden Lichtern und waren völlig absorbiert und völlig versklavt praktisch. War unglaublich für mich, das mal aus der Nähe zu sehen. Ich hatte es ja lange nicht gesehen mehr. Man sah, wie die alle drin lebten. Nun, wer ist das? Oder wie kommt das zustande, dass die sich so verrennen kann, dass man zum Teil überhaupt nicht mit ihnen reden kann? Von der Buchverteilung kennt man das manchmal nicht. Die haben wirklich ein bestimmtes Programm im Kopf und man kann nichts sagen, was außerhalb dieses Programms ist. Man muss denn, wenn man Literatur verteilt, die Könner unter uns wissen das, ihre Wellenlinie treffen, und wenn man sie denn trifft und sie dann trifft auf dieser Linie, nehmen sie auch manchmal ein Buch mit. So, das liegt daran, dass sie einen bestimmten Wunsch haben und ein bestimmtes Karma haben, sodass sie in dieser Weltvorstellung leben und dass Krishna im Herzen ihre Überzeugung festigt, sodass sie dem nachrennen können und dass ihnen absolut nichts auffällt. Hier werden berichtet, sie fällt absolut nichts auf. Das ist Krishna, der sie da also leitet und ihnen auch Dinge gibt. Hier, bitte. Krishna macht das bei der Kaulquappe. Wollte ich nicht sagen, Cockroach. Was ist denn Cockroach? Küchenschabe. Die Küchenschabe, der sagt Krishna, geh doch jetzt mal links um die Ecke und dann trapsel einfach noch mal im Endspurt, damit du es vor der anderen Küchenschabe kriegst. Los, und dann kriegst du ein leckeres, ausgetrocknetes Wurstwitzelchen ab. Nicht? Als die Überseele dirigiert Krishna diese Küchenschabe zu ihrem Wurstwitzelchen. Krishna ist so gütig, dass er Igor Strawinsky zu seiner Violine leitet, sodass der da rumgeicht, dass die Damenseiten nur so schwingen und das völlig ernst nehmen kann. Nicht? Krishna ist so gütig, dass er dem Schläger in die richtige Bar lenkt, sodass er sich für eine ganze Nacht rumprügeln kann. Krishna ist so gütig, dass er und so weiter und so fort. Nicht? Ich glaube, ihr versteht den Punkt. Nur so, weil es letztendlich göttlich ist, diese Illusion, in der sich die bedingten Seelen befinden, nur so ist es möglich, dass denen nichts auffällt. So, das bezieht sich also, hier bezog sich Krishna auf diejenigen, die einem bestimmten Ritus nachgehen, doch das tut jeder, ob es nun jemand ist, der die Halbgötter verehrt oder ein anderer, der einfach materiellen Fortschritt nachläuft. Mit solchem Glauben erfüllt, die haben also jetzt ein bestimmtes Programm drin, bemüht er sich, einen bestimmten Halbgott zu verehren und erlangt die Erfüllung seiner Wünsche. Doch in Wirklichkeit werden diese Segnungen von mir allein erteilt. Menschen mit geringerer Intelligenz verehren die Halbgötter und ihre Früchte sind begrenzt und vergänglich. Die Verehrer der Halbgötter gehen zu den Planeten der Halbgötter, doch meine Geweihten erreichen letztlich meinen höchsten Planeten. Unintelligente Menschen, die mich nicht vollkommen kennen, glauben, dass ich, die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, zuvor unpersönlich gewesen sei und nun diese persönliche Form angenommen habe. Aufgrund ihres geringen Wissens kennen sie meine höhere Natur nicht, die unvergänglich und absolut ist. Es ist wieder reines Wissen über Krishna. Den toren und unintelligenten Menschen offenbare ich mich niemals. Für sie bin ich von meiner inneren Energie bedeckt und deshalb wissen sie nicht, dass ich ungeboren und unfehlbar bin. Genauso wie jemand, der an einem bedeckten Prasadam-Topf, der versteckt ist, vorbeiläuft, laufen diese Toren an Gott vorbei. O Arjuna, jetzt wird es richtig schön, also jetzt kommen die Höhepunkte dieses Kapitels. O Arjuna, als die höchste Persönlichkeit Gottes weiß ich alles, was in der Vergangenheit geschah, alles, was in der Gegenwart geschieht und alles, was sich in der Zukunft ereignen wird. Ich kenne auch alle Lebewesen, doch mich kennt niemand. O Nachkomme Bhartas, o Bezwinger der Feinde, alle Lebewesen werden in Täuschung geboren. Das sind wir jetzt. Verwehrt von den Dualitäten, die aus Verlangen und Hass entstehen. Menschen, die in vorangegangenen und im gegenwärtigen Leben fromm gehandelt haben und deren Sünden vollständig getilgt sind, sind frei von den Dualitäten der Täuschung und sie beschäftigen sich mit Entschlossenheit in meinem Dienst. Prabhupada sprach hiervon einmal, dass jemand, der sich wirklich unerschöpflich im Krishna-Bewusstsein beschäftigt hat, in einem vorangegangenen Leben schon Kontakt hatte. Er sagte einmal zu seinen ersten Schülern, ihr alle habt schon Kontakt mit Chaitanya Mahaprabhu gehabt. Und gab ihnen auch Namen, Jaipataka zum Beispiel, die Siegesflagge von Lord Chaitanya und solche Namen. So auch ihr, die kleine Schar, die es schafft oder sich verzweifelt bemüht, ihren Geist zu kontrollieren auf spirituelle Dinge, sie können davon ausgehen, dass entweder schon ein Vorspann da war oder dass sie in diesem Leben anfangen, diesen Vorspann zu legen. Intelligente Menschen, die nach Befreiung von Alter und Tod streben, suchen bei mir im hingebungsvollen Dienst Zuflucht. Sie sind wahrhaft Brahman, da sie vollkommenes Wissen über transzendentale Tätigkeiten besitzen. Und diejenigen, die ihr Bewusstsein völlig auf mich gerichtet haben und wissen, dass ich, der höchste Herr, das beherrschende Prinzip der materiellen Manifestation, der Halbgötter und aller Opfervorgänge bin, sind in der Lage, mich, die höchste Persönlichkeit Gottes, sogar zum Zeitpunkt des Todes vollkommen zu verstehen und zu kennen. Alles, was wir tun und getan haben, wird zur Zeit des Todes geprüft werden. Aus diesem Grunde und ganz allein aus diesem Grunde muss Krishna-Bewusstsein verinnerlicht sein, sodass man ein wahrhafter Devotee wird. Ich will jetzt für euch nochmal den letzten Abschnitt zusammenfassen. Diejenigen, deren Intelligenz von Illusionen bewölkt wird, geben sich anderen Dingen hin und bekommen ihre vorübergehenden Ergebnisse. Diejenigen, die die Halbgötter beispielsweise verehren, gehen auch letztendlich zu den Halbgöttern, doch Krishnas Geweihte gehen zu seinem Planeten zurück. Weniger intelligente Menschen glauben, Krishna sei unpersönlich und hätte dann irgendwie aus dem Nichts seine Form angenommen. Krishna verbirgt sich vor solchen dummen und unintelligenten Menschen. Obwohl er alles und jeden kennt, kennt doch niemand ihn. Denn alle Lebewesen werden zunächst einmal in Täuschung geboren und sind völlig verwehrt von Dingen, die sie haben möchten und Dingen, die sie hassen. Dann ungetäuscht, fromme, intelligente Person, die sich für die Vollkommenheit, um die Vollkommenheit bemühen, dienen Krishna mit entschlossener Hingabe und im vollen Bewusstsein über ihn als die höchste Persönlichkeit Gottes. So können sie ihn selbst zur Zeit des Todes erkennen. So, Krishna hatte uns also im 7. Kapitel Wissen über sich selber gegeben, sowohl seine materiellen und seine spirituellen Energien. Er hat uns gezeigt, wie er hinter allem ist, was geschieht, ob es nun der Klang ist, der jetzt beispielsweise zwischen euch und mir herumhuscht, der Klang im Äther oder auch der Geschmack im Wasser. Er hat darüber gesprochen, wie wir alle gefangen sind von der materiellen Welt, die uns durch die drei Erscheinungsweisen der Natur im Kopfe kontrolliert. Im Kopfe, das ist jetzt ein bisschen zu salopp ausgedrückt, in unserer Psyche, sollte ich besser sagen. Wir haben dann darüber gesprochen, wie man durch Hingabe zu, Krishna hat darüber gesprochen, wie man durch Hingabe zu ihm diesen Einfluss überwinden kann. Und hat dabei diejenigen aufgezählt, die sich ihm hingeben, aber auch diejenigen, die sich ihm nicht hingeben. Und ist schließlich dann zum Höhepunkt gekommen, im letzten Kapitel, im letzten Teil, wo er darüber sprach, wie er sich denjenigen, die sich mit materiellen Wünschen beschäftigen, wie er sich vor denjenigen verbirgt, aber denjenigen offenbart und sogar zur Zeit des Todes ihnen verständlich ist, die sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Das ist also dieses Kapitel, das 7. Kapitel, Wissen vom Absoluten. Es war also ein schneller Durchgang. Ich selber finde diese Durchgänge sehr erleuchtend, weil sie uns einfach ein Verständnis von diesem wichtigsten eigentlich aller spirituellen Bücher gibt. Die Bhagavad Gita ist durch die Jahrhunderte eigentlich das, durch die Jahrtausende das Dokument über spirituelles Wissen gewesen. Morgen Abend werden wir jetzt schon eine kleine Vorschau werden wir das 10. Kapitel durchnehmen. Und dann haben wir die 4 essentiellsten Kapitel der Bhagavad Gita durchgenommen. Hare Krishna. Sind hierzu irgendwelche Fragen, die das Thema noch mehr beleuchten? Ja, sagt der Rahmen.
Ich sprach davon, dass diejenigen, die materielle Wünsche haben,
ja, verwirrt sind in ihrer Intelligenz. Das war aber Krishna, der davon sprach. Ich muss das jetzt schon trennen. Ja. Ja.
Und jetzt habe ich eine Frage. Diese, die materielle Wünsche haben, sind die auch indirekt Verehrer der Halbgötter? Oder ist das nicht? Auch wenn sie Atheisten sind oder einfach nur dadurch, dass sie einen Wunsch haben, ein Material. Sie wünschen sich jetzt, dass sie irgendwo her.
Ja.
Ich finde, dass ich nicht an irgendeinen.
Nein, die Wünsche sind so wie die Wünsche der Halbgötter, Verehrer, die Wünsche der Halbgötterverehrer. Und deswegen hatte ich die Verbindung dargestellt, nicht, dass diese Wünsche, die diese materiellen Ziele zum Ziel haben, also sehr stark den Wünschen der Halbgötter verehren und dass die ja auch in einer Art gewissen Ritus sich einpendeln. Nicht? Wenn man also die Kaufhäuser sieht, wieder auf den Altären ja fast, diesen Grappeltisch-Altären, nicht? Nur das ist ein schlechtes Beispiel, die Luxusgegenstände, die also so auf Samtkissen und in wunderschönen Glashauben drin sind, das erinnert sehr an Altar, finde ich, nicht? Also es gab mal einen Fotograf, der sehr deutlich gezeigt hat, wie diese Materialisten auch den Kniefall machen, nicht? Aber direkt verehren, also die Halbgötter direkt verehren, das tun sie nicht. Es gibt viel in der Popmusik, wo Dämonen verehrt werden, nicht? Zum Beispiel in dem Lied Stairway to Heavens von den Led Zeppelin, wenn man es rückwärts liest, da war irgend sowas, da war irgendwas mit Satan und solchen Verehrern. In unserer Kultur, der Musikkultur, werden von einigen Gruppen sehr bewusste Dämonenverehrung gemacht, nicht? Aber, also sehr Dämonen. Lennon habe ich jetzt auch rausgegeben. Da sind so verschlüsselte Botschaften. Ich will, dass der Herr vor Satan in die Knie fällt und solche komischen Sachen. Ich habe es gerade weggeschickt, diese ganzen Texte. Ich mich damit nicht belasten will. Ich habe gestern was drüber gelesen. Anyway, aber sonst. Die Materialisten, die verehren nicht bewusst, nicht direkt oder indirekt Shiva. Ja, eigentlich ist es klar. Kann man sich eigentlich als Zuhörer, das ist meine Frage, könnt ihr mit dieser Übersicht etwas anfangen? Geht es ein bisschen zu schnell? Manches geht ja ein bisschen dran vorbei, glaube ich, an der Aufmerksamkeit, nicht? Kann man ein bisschen was daraus ziehen oder ist es ja? Mittel? Nein. Theo, du warst ein bisschen unkonzentriert, als es losging, aber hast dich da ein bisschen gefangen, glaube ich. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Das stimmt, das ist ein bisschen viel. Man denkt ja auch über den Tag nicht so an diese Themen, nicht? Meistens nicht so konzentriert jedenfalls. Ja. Kontrollfragen. Ja, ja, dass wir vielleicht vielleicht sollten wir ein paar Fragen stellen, nicht direkt einfach fragen, um zu sehen. Was fällt? Warum können wir Krishna nicht erkennen, Bhakta Ali? Aus dem 7. Kapitel.
Wir nicht zuwenden?
Nein, warum die bedingte Seele Krishna nicht erkennen kann. Überhaupt, ja, die sich ihm zuwenden, können ihn ja meistens erkennen. Also, liegt das an einem Wespenstich vielleicht? Oder, wenn man so dumm fragen darf. Und damit, nein, Entschuldigung, jetzt gibt es eine sehr persönliche Antwort. Das meine ich nicht damit, philosophisch.
Das heißt, dass geschrieben ist, dass man
ja. Deswegen, das stimmt, wenn man abgestumpft und jetzt hast du was gefunden. Ja. Ja. Sehr gut. Stefan, wolltest du das Gleiche sagen? Ja. Ja. Die Erscheinungsweise der Leidenschaft. Die größte Ausführung der Erscheinungsweisen der Leidenschaft ist Sexualität. Menschen, die sehr verhaftet sind an Schweiß und an zuckende Muskeln, sind sehr ungeeignet, sich mit dem Thema zu befassen. Es tut mir manchmal leid, weil ich weiß, dass ich ausgesprochene Ehrenmänner unter uns eine Zuhörerschaft habe und solche etwas frappierende Formulierungen bin ich vielleicht nicht in allerhöchsten Kurs bei diesen Gentlemen, aber ich denke, es ist gut, die Dinge manchmal so zu schildern. Die Erscheinungsweise der Leidenschaft kann einen so bedecken, dass man einfach nur noch von materiellen Wünschen überkommen ist und gar keine Gelegenheit hat, sich mit spirituellen Dingen zu befassen. Da muss man sehr vorsichtig sein.
Eine Frage dazu.
Ja.
Wieso ist ausgerechnet der sexuelle Trieb etwas, was den Krishna nicht gewollt ist? Das ist doch eigentlich auch eine Erscheinung.
Ja, es stimmt, in der Gita, das wurde auch hier, ich bin dir sehr dankbar dafür, im siebten Kapitel wurde das auch gesagt, ich will das mal aus der Erinnerung referieren, ich bin die Sexualität, die nicht entgegen der religiösen Prinzipien ist. Nicht? Da spricht Krishna sogar davon, von Krishna bewusster Ekstase innerhalb dieser Tätigkeit. Dir fällt natürlich auf, es fällt jedem auf, dass wir eine etwas andere Einstellung nehmen zu der Sexualität. Da muss man jetzt natürlich sehen, ein Mönch, so wie unser eins, hat da schon eher etwas andere Ansichten als ein Haushälter im Krishna-Bewusstsein, das ist selbstverständlich. Weswegen wir aber manchmal so ein bisschen Himmel, Fegefeuer dagegen predigen, um das jetzt fast christlich auszudrücken, so schlimm ist es ja nicht, ist, weil wir uns damit auf eine egozentrische und egoistische Tätigkeit beziehen, die eigentlich die Menschen heute sehr ablenken von spirituellen Leben. Manchmal sagen Menschen, ja, aber der Trieb ist doch da, das ist doch so natürlich wie der Regen, der vom die Regentropfen, die von den Wolken fallen. Wir würden sagen, das stimmt, aber dann sind auch Kinder natürlich und dann ist auch natürlich, dass die Kinder ihre Eltern haben, die sich gemeinsam um die Erziehung der Kinder beziehen. Aber diese gewaltige Industrie, die darum gemacht wird und das ganze Gummi, was in die Verhütungsmittelindustrie reingeht, Das ist an und für sich nicht natürlich. Das ist etwas, was diesem unnatürlichen, aus der Rand und Band geratenen Sexualtrieb praktisch da das Feuer schürt. Heutzutage, weil es den Menschen meistens mangelt an echter spiritueller Ekstase, beschäftigen sie sich nach dem oder in dem, was von allen materiellen Erfahrungen diesem am ähnlichsten kommt, nämlich den sexuellen Dingen. Nicht? Das ist ja eine Tätigkeit, wo man tatsächlich mal so wirklich aus dem Hemd springt, also im wörtlichen und auch im analogischen Sinne, wo man so richtig mal etwas hinter sich lässt. Aber diese Art von Tätigkeit ist doch sehr trügerisch. Man lässt ja nicht die materielle Ebene damit hinter sich. Man lässt ja nicht Geburt und Tod, Alter und Krankheit hinter sich. Man lässt ja damit nicht die materielle Welt hinter sich, sondern verstrickt sich oder geht da ja ganz schön rein. So, diese Sexualität ist deswegen so trügerisch, weil sie dem, sagen wir mal, der spirituellen Verwirklichung am nächsten kommt von all den Erfahrungen, die wir in dieser Welt machen können, zu gleicher Zeit jedoch nur eine Art Betrüger ist. Wir haben mal ich habe mal ein Buch gelesen von einem Devotee, der hat gesagt, Orgasmus der große Betrüger. So hatte das formuliert. Ich fand die Formulierung sehr gesellschaftsfähig, weil dort einfach gezeigt wurde, oder damit einfach gezeigt wird, dass es ja der Seele um was ganz anderes geht, um eine materielle Tätigkeit. Es geht ihr ja tatsächlich um Ekstase. Es geht ihr ja tatsächlich um Liebe, die nicht endet. Das sind ja Werte, nach denen man geht, selbst in Klassikern wie in dem Lied Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Nicht? Da findest du einen Ausdruck nach, sehr, sehr primitiv zugegebenermaßen, einen Ausdruck des ewigen Wunsches der Seele nach spiritueller Vollkommenheit. Und weil halt diese materiellen Tätigkeiten an erster Stelle dieser Exzess der Sinnenbefriedigung, dem die Aufmerksamkeit einfach so rapide von diesem spirituellen Ziel wegreißt und so sehr ins Materielle hinreißt, sind wir manchmal ein bisschen eher reserviert, was diese Freuden betrifft. Bei mir ist es so, ich bin so ein Mönch, weißt du, der kommt so ein bisschen, bitte nimm nicht unbedingt, ich muss das manchmal auch so sagen, ich bin durch mein 20-jähriges Zölibat und natürlich auch die Augen, die man dann kriegt, du siehst ganz anders in die Welt. Du siehst zum Beispiel, das ist eine bestimmte Sicht, die man die dann kriegt, wenn du losgelöst bist, selber losgelöst bist von dieser Tätigkeit. Dazu muss ich gleich sagen, dass Prabhupada einmal gesagt hat, keiner sollte sich einbilden, er ist frei von diesen Wünschen, weil das sind die stärksten Wünsche der materiellen Welt, die sie aufzubieten hat. Also ich will jetzt nicht sagen, hier sitzt ein Glanzbeispiel von jemandem vor euch, der es geschafft hat, dieser Illusion den Rücken zu kehren. Das würde vermessen sein von mir, das zu behaupten. Und B, würde ich mich in eine sehr große Gefahr damit stürzen, indem ich einfach eine gute Zielscheibe für die Illusion abgebe. Also diese beiden Fehler diesen Fehler möchte ich natürlich nicht machen. Aber trotzdem, so viel sei hier gesagt, das hinterlässt schon eine andere Sicht. So sieht man beispielsweise, wie sehr sich Leute eben auf der Suche nach Glück in dieser Art von Beziehung selber betrügen, wie sehr sie in ein Rollenspiel hineinkommen und wie völlig unbewusst für sie und völlig sicherlich auch unsichtbar für sie, sie manchmal einfach zu Sklaven werden. Nicht? Und das ist ganz subtil. Ich meine nicht den, der einfach von einer Kneipe zur nächsten wandern muss, der sich braun brennen muss, um überhaupt attraktiv zu wirken und so weiter und so. Ich meine nicht diese offensichtlichen Sexoholiker, sondern mehr die Versteckten, wo die Sucht so, ohne dass sie es wissen, schon festsitzt. Und das sind doch sehr, sehr viele Leute. Also insofern, ich habe das auch gemerkt, ich darf das, als ich diesen Stab, den ihr im Hintergrund nehmt, angenommen habe, diesen, damit fällt ja die Tür, ich werde nie wieder heiraten, wenn diese jungen Leute im Brahmachari-Kleid, im Beinkleid und so, die können schon noch heiraten und viele werden es. Ich bin mir sicher, dass einige von unseren Brahmacharis so in 10 Jahren werden sie dir einen schreienden süßen kleinen Jungen in die Hand drücken und sagen, und keiner hätte es je für möglich gehalten, nicht? Das hat die Erfahrung doch gezeigt, nicht? Obwohl man sich das vielleicht nicht vorstellen kann, so ist das doch ein Erfahrungswert sozusagen. Nun, mein Punkt ist, als ich diesen Schritt gemacht habe, da ist mir das Ganze nochmal ganz anders klar gekommen. Das heißt jetzt nicht, dass man unnatürlich wird und dass ein Devotee seinen natürlichen Charme verliert oder so, oder dass er irgendwie verklemmt und neurotisch ist, nicht? Nein, diese Sicht heißt einfach nur, dass er ein bisschen klarer sieht, was diese ja stärkste aller Waffen der materiellen Natur eigentlich betrifft. Sozusagen so. Deswegen bitte, ich bin jetzt zweimal da in deiner Gegenwart, das ist sonst nicht, ich spreche ja nicht nur davon. Ich bin jetzt zweimal in deiner Gegenwart, einmal im Fernsehen und das andere Mal hier heute Abend darauf gekommen. Rembrandt ist doch dein Name, ne? Rembrandt. Bitte, ich weiß, ich habe da vertritt eine ziemlich harte Linie und sprechen wir auch noch mit anderen Devotees, die werden es dir ein wenig gemäßigter präsentieren als ich. Bitte.
Ja. Von Krishna zum Brotkrümel gelangt, ja. Weil die materiell orientierten Wege, die jemand geht,
ja,
auch von Krishna geleitet sind.
Ja.
Weshalb ist dann nicht auch das Aufheben der Sexualität von Krishna geleitet?
Sicherlich. Das ist sicherlich wahr. Einer, der total begeistert ist von dieser Tätigkeit, der kriegt ja das auch. Es ist interessant, in der materiellen, es gibt eine Sache, es gibt ein Geheimnis, ich meine, ich an dieser Stelle werde ich, wenn du irgendwas willst, dann muss man diesen Wunsch aufschreiben und es tritt ein. Also ich habe nach diesem Prinzip ein Jahr meines Lebens geführt und ich war für was erstaunt. Das ist ein deutsches Wort für was. Also das tritt ein, das gibt es richtig, das liegt daran, dass die Überseele im Herzen, also Krishna im Herzen, die Wünsche eines jeden sieht. Und wenn jemandes Wunsch stark genug ist, dann gibt er ihm das. Das ist ein unglaubliches Phänomen. Nun, es gab einmal eine Zeit, wo wir das, ich weiß jetzt nicht, ob das, wir hatten das Prinzip mal angewandt im hingebungsvollen Dienst. Und mir kam das ehrlich gesagt nicht, ich habe es dann für mein Leben abgelegt. Denn wir sollten nicht Krishna so zwingen durch unsere Wünsche, nicht? Aber in der Zeit, wo wir das gemacht haben, ging das auch. Ich habe mir zum Beispiel gewünscht, nach Indien zu kommen und ich hatte nicht den Schatten eines Pfennigs konnte ich mein Eigentum nennen, nicht? So arm war ich. Und trotzdem, plötzlich war es da und ich war in Indien. Es gibt also, aber ich hoffe, ich habe jetzt niemanden einen Tipp gegeben, sich ins materielle Leben zu verstricken. Nicht. Das ist ein absolutes Prinzip. Schau dir Madame Curie an. Wie Madame Curie der Radioaktivität nachgegangen ist. Tag und Nacht konnte die nur denken, Radioaktivität, Radioaktivität. Und dann, schließlich hatte sie es. Oder einem kleinen Bubi, der auf seiner Plastikgitarre spielt, kling, klamm, kling, klamm, wird plötzlich der größte Punkstar überhaupt. Nicht? Wirklich wahr. Krishna machte in dem Herzen diesen Wunsch stark. Es kommt natürlich darauf an, manchmal muss man auch sagen, wünscht man sich was und es ist nicht das Karma. Es soll einfach nicht sein. Es war zum Beispiel bei mir so, ich habe Gitarre gespielt und ich habe meinem Gitarrenlehrer immer gesagt, ich möchte jetzt endlich spielen wie Jimi Hendrix, ich kann das nicht mehr, diese Zupftechnik und Hänschen klein, ich bin hier für die intensiven Melodien hier hingekommen. Nicht? Aber es war eigentlich nie mein Karma, es eigentlich auf der Gitarre zu etwas zu bringen. Und deswegen, trotz meiner Wünsche war es einfach nicht mein Lebensstil für mich bereit. So. Aber wenn das Karma nicht total entgegengesetzt ist und man einen starken Wunsch hat, dann wird man das. Zum Beispiel Ali, unter uns, ein großer Transzendentalist mit vielfachen guten Eigenschaften ausgestattet, hat in jungen Jahren schon den Wunsch gehabt, es zu etwas zu bringen in der Kampfkunst. Und jetzt, Theo hat es mir gesagt, Ali ist wahrscheinlich einer der besten Kampfkünstler von ganz Berlin. Man sieht ihm das nicht an, er sieht so friedlich aus und isst gerne Prasadam und spielt Harmonium und so weiter. Aber Ali ist heavy. Nee, weil der Wunsch einfach da ist. Da war. Nicht, Theo? Das stimmt doch, ne? Ja, ja. Ali ist heavy. Heavy Ali. Oder auch jemand kommt von Indien und hat den Wunsch und plötzlich gibt ihm Krishna ein riesiges Haus mit allen Dingen. Einem fällt es wirklich ein, oder ich meine tausende von Beispielen. Wenn unser Wunsch stark genug ist und unser Karma ist nicht total dem entgegengesetzt, dann kommt was dabei raus. Und so ist es auch mit deinem Beispiel, der also wird ein absoluter Held und hat vielleicht 1000 Namen auf seiner Abschussliste, nicht? Ein absoluter Frauenheld. Ja, gut, das sind einige Themen. Sehr schön, wenn wir so über die Gita diskutieren. Das ist sehr praktisch und sehr reich. Ja, hier ist noch eine letzte Frage, bevor wir unser natürliches Ende erreicht haben. Ja.
Zu den Wünschen wollte ich nochmal fragen.
Ja.
Einmal habe ich gehört, dass Wünsche, die entgegen dem hingebungsvollen Dienst stehen, nicht erfüllt werden, wenn man sich versucht, sich dahin zu geben.
Ja.
Und dann noch eine Frage, wenn man Wünsche hatte, die man aber dann nicht mehr hat oder sogar entgegengesetzt, also wie sagt man das? Dass man sich das nicht mehr wünscht.
Ja. Was geschieht mit solchen Wünschen? Zum ersten Punkt, ja, es stimmt, wenn man den ernsthaften Wunsch hat, im Krishna-Bewusstsein Fortschritt zu machen, wenn das das Grundtenor ist, der Bass sozusagen, wie sagt man, der Grundbass, der Generalbass, wenn das der Generalbass des Lebens ist, nicht die Grundeinstellung. Und man hatte nebenbei noch so Wünsche, ja, ich möchte einmal vom 3-Meter-Turm springen, ohne einen Bauchklatscher zu machen, nicht? Und solche einfach so nichtige Wünsche. Krishna erfüllt manchmal diese Wünsche nicht, wenn sie einen hindern, zum Krishna-Bewusstsein zu kommen. Ich meine, vom 3-Meter-Turm, das ist ja nicht unbedingt hinderlich, aber es gibt ja Wünsche, die einen hindern, nicht? Und zum zweiten Punkt, wie ist es mit Wünschen, die wir vorher gehabt haben? Sehr starke Wünsche. Da habe ich etwas Interessantes im 4. Kanto erfahren. Krishna erfüllt diese Wünsche im Traum. Bei manchen Devotees, die sich mit einem bestimmten materiellen Leben nicht mehr zu tun haben, also, da erfüllt es im Traum. Ich zum Beispiel hatte den Wunsch als Kami, bei den Rolling Stones mitzusingen. Das ist eine weltliche Musikkapelle. Einmal habe ich geträumt, wie war das? Habe ich geträumt, genau, dass ich hatte zu einem gepredigt von den Rolling Stones, das war Keith Richard. Zu dem habe ich gepredigt und dann sagte der Kapellenanführer, nicht? Na, der kann jetzt nicht in den Tempel, wir haben schon eine gebuchte Tour. Da habe ich gesagt, wenn er jetzt nicht in den Tempel kommt, kommt er nie im Tempel. Der ist so schwach noch im spirituellen Leben. Ich werde an seiner Stadt die Gitarre spielen und singen. Ich kenne alle Texte auswendig. Ist kein Problem. Im Traum. Und im Traum habe ich das gemacht. Die Welt lag mir zu Füßen. Das war in meiner Anfangszeit im Krishna-Bewusstsein. Das ist ein ganz blödes, banales Beispiel, aber ich bin leider sehr blöd und banal mit meinem Leben vorher gewesen und habe da also nichts Besseres aufzutischen. Es gibt im Traum erfüllt Krishna Wünsche. Jenseits der Vorstellung. Deswegen habt keine Angst, euch Krishna hinzugeben. Ihr werdet alles sehen und sei es nur im Traum. Ist ja auch auf einer bestimmten Ebene. Wir wollen hier enden. Ich habe zwei kurze Ansagen zu machen. Eine ist, wir werden jetzt den Reinkarnationstraum sehen, eine sehr künstlerische Multivisionsshow für 15 Minuten. Die zweite Ansage ist, wir werden morgen wieder im Fernsehen sein und möchten jeden, denn wieder herzlich einladen, unbedingt natürlich, ja, mit Theo hatten wir jetzt schon verabredet als Kameramann, und Olaf auch, aber auch andere. Wir werden morgen einen interessanten Gast im Fernsehen haben, ein Star, richtig, Christiane Rücker heißt sie, die wird ihr Buch vorstellen. Und es ist immer ganz interessant, es ergeben sich manchmal Höhepunkte in so einer Fernsehsendung und so möchten wir euch einladen. Ihr braucht dann auch nichts zu bezahlen, um reinzukommen. Wenn ihr euch um 12 Uhr am Tor 9 am Messedamm, das ist das südliche Tor von den zwei Toren, die es am Messedamm gibt, wenn ihr euch da um 12 Uhr versammelt. Gut. Vielen Dank, Hare Krishna.